Die mehrgewichtigen Menschen sind so die letzte Bastion, über die ich irgendwie noch schimpfen darf. Ja, es ist so ein bisschen wie, ja, okay, also Rassismus haben wir jetzt verstanden, Frauenfeindlichkeit haben wir auch verstanden, aber so mehr, jetzt lass uns jedenfalls noch die Dicken, über die wir irgendwie reden können.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Das neue Jahr hat gerade begonnen und für viele von uns bedeutet das vermutlich auch, dass wir uns ein paar Vorsätze gemacht haben. Der Klassiker unter den guten Vorsätzen ist da natürlich eine Diät. Doch genau das ist, wenn man nach meinen heutigen Gästen geht, absolut kein guter Vorsatz. Ich spreche heute nämlich mit Dr. Anthony Post und Petra Schleifer. Beide sind Ernährungswissenschaftlerinnen und haben gemeinsam das Buch »Gesundheit kennt kein Gewicht« geschrieben. Und ja, dieses Buch ist so gesehen ein Anti-Diät-Buch. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, denn ich möchte herausfinden, warum Diäten eigentlich so schädlich für uns sein können und wieso es da in der Gesellschaft unbedingt ein Umdenken braucht. Hallo Petra, hallo Anthony. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier seid und ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen und vielleicht auch ein bisschen über euer Buch, das ihr zusammengeschrieben habt, zu reden.
Ja, hallo Johanna. Mein Name ist Petra Schleifer, ich bin 53, Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und ja, Anthony und ich haben das Buch Gesundheit kennt kein Gewicht geschrieben und zwar so ein bisschen aus dem, dass sich gerade so ein Paradigmenwechsel wirklich in der Ernährungswissenschaft sozusagen entwickelt, dass wir einfach alte Überzeugungen, die wir ganz, ganz lange mit uns rumgeschleppt haben und die auch uns und viele unserer Klienten unglücklich gemacht haben, einfach komplett überarbeitet haben. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal so von mir.
Mein Name ist Anthony Post, ich bin auch Ernährungswissenschaftlerin wie Petra und ich habe eine eigene Praxis für Ernährungsberatung und Therapie und das Besondere bei uns ist eben, dass wir gewichtsneutral beraten. Also wir beraten wir therapieren nach den Prinzipien von Health at Every Size, völlig Anti-Diät, also wir unterstützen niemanden beim Abnehmen und das ist schon sehr bekannt, würde ich mal sagen, in den USA, aber bei uns halt noch gar nicht. Und wir haben dieses Buch geschrieben, weil wir gerne das nach Deutschland auch ja nicht bringen wollen, aber hier mithelfen wollen, dass sich das etwas mehr verbreitet, weil wir uns beide eine empathische und respektvolle Gesundheitsversorgung wünschen. Und dazu gehört eben auch, dass wir den Fokus nicht aufs Gewicht legen und nicht allen Menschen erzählen, sie müssten jetzt abnehmen, weil sie sonst krank seien oder krank werden, sondern wirklich mit dem arbeiten wollen, was da ist. Und zwar auf eine, wie gesagt, sehr respektvolle, empathische Art. Genau.
Okay, das klingt auf jeden Fall super spannend und ist, glaube ich, auch richtig wichtig, dass man das mal, ja, dass man da ein bisschen Aufklärung betreibt. Ihr sagt ja auch im Buch auf jeden Fall, dass Diäten eigentlich grundsätzlich zu, ich meine, Studien sagen da 95% oder so, sogar nicht funktionieren. Da erstmal die Frage, ja, wieso ist das so, beziehungsweise ist Abnehmen dann eigentlich kaum möglich oder gibt es also die Möglichkeit, ohne Diät quasi abzunehmen oder sollte man sich da ganz von frei machen und gar nicht versuchen, irgendwie abzunehmen?
Also die Frage ist immer so ein bisschen, muss der Klient wirklich abnehmen? Und viele Mediziner sind da immer noch der Meinung, ja, dass wenn jemand gesund sein möchte, dass er dann abnehmen muss. Wir sind halt der Meinung, nein, wir gucken halt nicht darauf, was mit dem Gewicht passiert, sondern wir gucken sozusagen darauf, dass es entweder ungesunde Verhaltensweisen gibt, wie ich sage jetzt mal sowas wie zu wenig schlafen oder dass Menschen sich einfach einen großen psychischen Druck machen. Also wir gucken einfach sozusagen anders auf die Sache drauf und wir sind halt fest davon überzeugt, dass es Menschen, so wie es uns in allen möglichen Hautfarben, Haarfarben, Augenfarben gibt, so gibt es uns eben auch in unterschiedlichen Körpern und wir können nicht von außen per Blickdiagnose sagen, ob das gesund ist oder nicht. Und deswegen konzentrieren wir uns eben auf das, was der Klient fühlt, auf das, was er wahrnimmt, wie er sich fühlt und nicht darauf, was die Gesellschaft von ihm möchte. Und natürlich gibt es so etwas wie, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, einen gesunden Lebensstil, wie eben, ne, dass wir psychisch uns gut fühlen, dass wir, wie gesagt, ausreichend schlafen, dass wir ausreichend essen, dass wir Ruhephasen haben, dass wir in guten Beziehungen leben und so weiter. Und natürlich gibt es auch so solche Ernährungsempfehlungen wie ausreichend Ballaststoffe zu essen, die wir auch alle irgendwo mit integrieren, die wir aber nicht in so ein Schwarz-Weiß-Feld führen. Ja, also wenn du mehrgewichtig bist, dann musst du ja was an der Ernährung falsch machen oder es kann nur sein, dass du dich zu wenig bewegst. Denn so schwarz-weiß ist es einfach nicht, sondern das Gewicht wird eben von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst, die überhaupt nichts mit Essen und Bewegung zu tun haben. Und wir sagen so, naja, 10 bis maximal, ne, Anthony, verbessert mich, wenn es Quatsch ist, ne, so 10 bis maximal 20% werden so durch Ernährung und Bewegung beeinflusst. Und alles andere wird halt mehr durch, bin ich arm, bin ich reich, fühle ich mich gut, bin ich in Beziehung, fühle ich mich sicher und so weiter beeinflusst und eben, wie gesagt, wenig von dem, was ich esse oder wie ich mich bewege.
Wir sehen ja halt eine sehr große Vermischung immer zwischen Korrelation und Kausalität. Also wir wissen beispielsweise aus Studien, dass dicke Menschen, mehrgewichtige Menschen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen haben. Und weil wir ja menschlich sind und immer gern alles sehr einfach erklärt haben wollen, nehmen wir dann sozusagen die Abkürzung und sagen, okay, wir sehen hier Menschen in dicken Körpern, die sind irgendwie kränker, also müssen wir sie jetzt im Umkehrschluss alle schlank machen, damit die nicht mehr krank sind. Und das ist einfach viel zu kurz gedacht. Also wir sehen ja den Zusammenhang in Studien, aber wir wissen nicht, was diesen Zusammenhang verursacht. Und ganz kurz gedacht ist es halt das Fettgewebe, ja, dass viele sagen, okay, das ist das Fettgewebe, das produziert irgendwelche entzündlichen Stoffe und die führen dann dazu, dass halt im Körper der Stoffwechsel sozusagen den Bach runtergeht und dass sich dann Krankheiten entwickeln. Wir glauben das mittlerweile nicht mehr, weil wir beispielsweise aus Studien wissen, dass Diskriminierung, dass Stigmatisierung, dass Beschämung, egal, ich sage mal, auf welchem Gebiet, in welchem Bereich, ob das jetzt Rassismus ist oder ob das eben jetzt Gewichtsstigmatisierung ist, gesundheitsschädlich ist und zwar unabhängig vom Körpergewicht. Wir können diese ganzen Risiken unabhängig vom Körpergewicht auch erklären durch eben den Faktor Gewichtsstigmatisierung. Wir können es erklären durch den Faktor Weight Cycling. Wie du gerade schon gesagt hast, Diäten scheitern ja zu 95-98%. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer sogar noch ein bisschen höher, weil so wie die Studien gemacht werden, ja, ist es sozusagen noch eine optimistische Schätzung, dass 5% aller Diäten funktionieren. Und wir wissen beispielsweise, dass Weight Cycling auch eben unabhängig vom Körpergewicht gesundheitsschädlich ist. Also Weight Cycling ist, wenn das Gewicht hoch und runter geht, wenn man diesen Jojo-Effekt hat, diese Gewichtsschwankungen. Und wir wissen beispielsweise auch, dass bei Menschen, die schlank sind, diese Gewichtsschwankungen sogar noch gesundheitsschädlicher sind, weil die sozusagen da diese größte Verschiebung zu einer höheren Fettmasse bekommen. Also wir sagen nicht, dass die Fettmasse keinen Einfluss hat. Wir glauben bloß, dass es einfach viel zu kurz gedacht ist, sich darauf zu stürzen und dann zu sagen, wir müssen jetzt alle schlank machen und dann ist das Problem gelöst. Und was wir eben auch noch sehen, ist, dass mehrgewichtige Menschen eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben. Und das wollen wir natürlich gerade in Deutschland nicht hören, dass es hier eine soziale Ungerechtigkeit gibt, aber die ist da. Weil beispielsweise dicken Menschen beim Arztbesuch gesagt wird, jetzt nehmen Sie doch mal ab. Ja, dann löst sich ihr Problem und dann vergeht wertvolle Zeit, in der nicht therapiert wird, weil ja die Menschen versuchen abzunehmen und jede Diät funktioniert erstmal. Mit jeder Diät kann man erstmal abnehmen, aber dann kickt halt sozusagen die Biologie unseres Körpers rein und macht uns einen Strich durch die Rechnung, weil wir nicht dafür designed sind, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren. Oder wir wissen beispielsweise aus Umfragungen, dass ÄrztInnen sich weniger Zeit nehmen für dicke Menschen oder dass sie weniger anfassen, also weniger gründlich untersuchen, weil sie sich beispielsweise ekeln. Und das ist alles ein riesengroßer Faktor. Wir haben diese soziale Ungerechtigkeit und deshalb ist es völliger Quatsch zu diskutieren, ob jetzt Dicksein ungesund ist oder nicht, weil wir da einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir können nicht den Gesundheitszustand von schlanken Leuten mit dem Gesundheitszustand von dicken Leuten vergleichen, wenn wir diese ganzen Kofaktoren haben. Und wir sehen es halt leider eben auch bei den Fachgesellschaften, bei ÄrztInnen, bei der WHO. Da wird munter Korrelation und Kausalität vermischt. Dann nehmen das noch die Medien auf. Ich habe ja früher selbst als Journalistin gearbeitet. Ich weiß, wie das ist und wie wenig Zeit man hat und wie schlecht man auch bezahlt wird. Und dass sich eben auch Zeitungen und Zeitschriften verkaufen müssen. Und dann wird halt immer ganz schnell so eine Verkürzung dann, also da passiert dann ganz schnell so eine Verkürzung. Ja? Beispielsweise gibt es Studien, dass dunkle Schokolade gesundheitsfördernd sein könnte. Aber das liegt wahrscheinlich nicht an der Schokolade, sondern es liegt daran, welche Menschen eher dunkle Schokolade essen. Und ja, das wird halt wild vermischt und abgekürzt. Und dann haben wir halt noch diese Fettfeindlichkeit bei uns in der Gesellschaft, also dass der schlanke Körper der bessere in Anführungszeichen ist und der dicke Körper eben der undisziplinierte und erfolglose und unästhetische. Und ja, wenn man das alles zusammen in einen Topf gibt, dann kommt halt das raus, was wir gerade haben in der Gesellschaft, und das wollen wir ändern oder dazu beitragen, dass sich das ändert.
Ich finde, ihr habt das jetzt richtig gut erklärt, gerade du jetzt auch nochmal so diese ganzen Zusammenhänge zwischen, warum man das eigentlich nicht sagen kann, dick ist gleich ungesund oder sowas. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, wenn man so öffentliche Diskussionen, sage ich mal, darüber hatte, dann ist es eigentlich immer, weiß ich nicht, man wäre gar nicht so weit gekommen, wie du jetzt gerade wärst, sondern es wird dann immer schnell gesagt werden, nee, du sagst, es ist das Ziel, irgendwie dick zu sein oder sowas, und deshalb ist das ganz falsch, was du sagst, und nicht du machst Leute damit krank oder wie auch immer. Also ich finde, es ist so ein Trigger-Thema irgendwie bei vielen Leuten immer. Habt ihr eine Ahnung, woher das kommt, dass dieses Thema irgendwie so sehr die Leute bewegt und man da so krasse Gegenreaktionen dann oft bekommt?
Naja, wenn wir uns angucken, rein politisch betrachtet, wie Menschen mit Themen wie Rassismus vor einigen Jahren umgegangen sind, wenn wir uns angucken, wie Homo- und Transfeindlichkeit, also da ist ja eine ganze Menge passiert, ja, und wir haben ja sehr, sehr lange an alten Zöpfen irgendwo festgehalten, und das ist, also die mehrgewichtigen Menschen sind so die letzte Bastion, über die ich irgendwie noch schimpfen darf, ja, also es ist so ein bisschen wie, ja, okay, also Rassismus haben wir jetzt verstanden, Frauenfeindlichkeit ich kann aber auch verstanden. Aber so mehr jetzt, lass uns jedenfalls noch die Dicken, über die wir irgendwie reden können. Und das ist natürlich historisch betrachtet, ist wirklich eine Wurzel sozusagen tatsächlich aus dem Rassismus. Also dass man eben in den USA sich von den Sklaven, die eben körperlich sehr viel stabiler waren als die weißen Herren sozusagen, dass man sich davon einmal körperlich abgrenzen wollte. Und Mehrgewicht wird natürlich immer auch mit Wollust, mit Disziplinlosigkeit, also irgendwie mit Sauf- und Fressgelage irgendwo verbunden. Und das hat natürlich dann auch nochmal so eine moralische Komponente. Und deswegen, es gibt eine ganze Menge Diäten, die tatsächlich irgendwo aus irgendwelchen Kirchen ursprünglich mal gekommen sind, wo man eben Menschen disziplinieren wollte.
Und Frauen und disziplinieren.
Ja, also das natürlich sowieso, ne? Also wenn wir uns auch angucken, wie in den 50er Jahren irgendwie das Frauenbild in der Werbung, ne, wo Mutti dann super schlank in High Heels mit Schürze zu Hause steht, auf Vati wartet und eine Jakobskrönung gekocht hat. Also das hat natürlich auch viel einfach mit stereotypen Bildern von Menschen zu tun. Und also das ist einfach das Patriarchat, was natürlich immer noch davon lebt und davon zehrt, dass wir daran festhalten. Es ist ein hochpolitisches Thema auf jeden Fall. Ne? Es geht nicht darum, dass wir einfach nur sagen, oh ja, sieht ja nicht schön aus oder sowas, sondern Menschen sind wirklich, also auch wenn wir uns Menschen angucken, mit denen wir teilweise arbeiten, die so mehrgewichtig sind, dass sie auf der Straße von alten Leuten angespuckt werden, dann muss man sich einfach mal fragen, was für ein Mindset ist das, dass so eine Oma jemanden anspuckt? Ne? Also da fällt mir der Mann mit dem Bart ein, ja. Also sorry, das ist einfach wirklich faschistisches Gedankengut, was da einfach auch noch durchkommt. Deswegen, für viele sehen gar nicht, wie tief das einfach in uns festgelegt ist. Also wie sehr wir da geprägt sind, wie sehr das wirklich auch was mit unserer Geschichte zu tun hat.
Ja, wie Petra gerade gesagt hat, Körpergewicht ist höchst politisch, und wir stellen uns ja jetzt nicht hin und sagt, hey, jetzt lasst uns doch mal alle dick werden. Ja, das ist so toll, weil da wird man dann so schön diskriminiert und so. Na super, jetzt wären wir alle dick. Wenn wir das machen würden, dann könnte man uns ja schon vorwerfen, dass wir sozusagen dick sein verherrlichen würden. Aber das machen wir nicht. Wir sagen, bitte Gesellschaft, gebt allen Menschen Raum, begegnet allen Menschen mit Respekt. Und Es ist schon spannend, dass sich sozusagen unsere Gesellschaft dazu entschieden hat, eine Bewegung abzulehnen. Also die Anti-Diät-Bewegung Health at Every Size ist ja eben auch eine politische Bewegung, die aus der Fat-Acceptance-Bewegung aus den 1970er Jahren entstanden ist. Und ich finde, es sagt ganz viel über unsere Gesellschaft aus, dass sie sich entschieden hat, eine Bewegung, die für Respekt, die für Gerechtigkeit, die für soziale Gerechtigkeit, die für Empathie, die für Liebe steht, so sehr abzulehnen und so sehr abzuwerten. Und es muss sich ja nur eine dicke Frau zum Beispiel hinstellen und ihr Leben leben. Die muss ja gar nichts sagen. Die muss ja nicht sagen, hey, schaut, ich bin dick. Ja, das ist voll toll. Sondern die muss einfach nur ihr Leben leben. Die muss einfach nur Sport machen auf Social Media. Und dann
oder
wird die
Spaß
sofort
haben.
Ja, oder Spaß haben. Spaß haben geht gar nicht. Ne? Und dann wird die sofort gehatet. Das Problem ist, dass wir halt alle glauben, dass das Körpergewicht beliebig veränderbar ist. Und wenn jemand dick ist, dann ist es sozusagen die fehlende Willenskraft. Also da strengt sich jemand nicht genügend an. Und dann vermischen wir ja wieder Korrelation mit Kausalität. Und dann werfen wir den Leuten vor, dass sie eben der Gesellschaft, also dem Gemeinwohl schaden mit ihrer Disziplinlosigkeit. Und das führt dann wieder darum, dass dicke Menschen einfach gehatet werden, nur weil sie existieren. Und es ist im Prinzip das Gegenteil. Also wir als Gesellschaft, wir verherrlichen das Dünnsein. Und das kommt eben mit sehr, sehr vielen Problemen daher. Weil wir können nicht auf der einen Seite dicken Menschen sagen, hey, du bist so undiszipliniert, jetzt ne, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, jetzt nimm doch gefälligst mal ab. Und uns dann auf der anderen Seite wundern, dass halt die Inzidenz von Essstörungen steigt. Und die steigt massiv, die steigt dramatisch. Und das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil beispielsweise Essstörungen die Todesursache Nummer eins im Jugendalter in den westlichen Ländern ist. Und das sind eben die zwei Seiten derselben Medaille. Und wir können nicht dicken sagen, hey, jetzt nimm mal ab, und dann auf der anderen Seite betroffen sein, dass wir immer mehr Essstörungen haben mit den ganzen Problemen, die ja beispielsweise auch das Gesundheitssystem belasten. Also Essstörungen sind jetzt nicht unbedingt heilbar. Also heilbar schon, aber das ist jetzt wirklich nichts, was du einfach so ablegst, sondern das begleitet dich den Rest deines Lebens. Und
das ist schwer zu therapieren auch, ne? Das
ja,
dauert unheimlich
ja.
lange, ist sehr, sehr aufwendig, oft mit Klinikaufenthalten, die ja logischerweise auch sehr teuer sind. Teilweise bis zu Wohngruppen von Essgestörten, die jahrelang zusammenleben, weil sie immer diese Betreuung brauchen. Also es ist auf jeden Fall nicht, ups, da hat mal jemand 3 Tage nichts gegessen, sondern das ist wirklich ein massives psychisches Problem, was Menschen da beigebracht bekommen.
Mhm. Und spannenderweise, das sagen wir beispielsweise auch, oder das zeigen wir in unserem Buch, also der BMI, wir sind ja gegen BMI, also wir sind dagegen, dass Menschen jetzt nach einer Formel, die ein Mathematiker erfunden hat, anhand von, wie viel waren es, 2000 weißen Soldaten und dann einfach mal, also der hat es erfunden, um sozusagen Bevölkerungsgruppen zu vergleichen, weil er auf der Suche...
1780
ja,
oder sowas.
Ich weiß
ne?
es
also
nicht genau.
Nicht gestern, sondern...
Und, na, das ist eine Maßzahl, die im Prinzip nur die Körpergröße und das Gewicht in Verhältnis setzt. Und die nehmen wir, um Gesundheit zu beschreiben, um Gesundheit mittels Blickdiagnose zu bestimmen. Und wenn man sich das halt mal überlegt, das ist auch völliger Quatsch. Wir schreiben im Buch beispielsweise auch, dass, oder wir zeigen die Studien im Buch auf, also wir haben ja auch sehr, sehr viele Studien in dem Buch, dass beispielsweise der BMI, wo unser aktuelles Schönheitsideal liegt, wahrscheinlich sogar in Anführungszeichen ungesünder ist, als jetzt Menschen mit einem BMI von über 30 oder über 35 oder vielleicht sogar über 40. Also dieses Schönheitsideal, das wir gerade haben, das wir auch für gesund halten, das ist gar nicht gesund. Und das Spannende ist ja immer, ne, wenn man so diese... die Fitzbos anguckt mit diesen geschreddeten Körpern. Das sind ganz oft gerade bei Frauen dann Frauen, die gar nicht mehr ihre Periode haben, die sich gar nicht mehr fortpflanzen können, weil der Körper eben sagt, oh, ich bin hier in so einem Hungerzustand. Nee, Reproduktion, das machen wir mal lieber nicht. Hier ist ja alles gerade eine Notsituation. Und das sehen wir dann als in Anführungszeichen gesund an. Das ist das, wo wir alle sozusagen nacheifern. Und es gibt da einfach so ein paar Punkte, wo man merkt, da läuft irgendwas ganz, ganz gehörig schief. Und wir dürfen wirklich den Mut haben, da mal drauf zu gucken, so wie wir in den letzten Jahrzehnten den Mut hatten, mal auf Rassismus zu gucken, mal auf Queerfeindlichkeit zu gucken, mal auf die patriarchalen Strukturen zu gucken. Und jetzt ist einfach das Mehrgewicht an der Reihe, das Körpergewicht an der Reihe.
Ja, das passt ganz gut zu der Anekdote, die ich jetzt gerade erzählen wollte. Und zwar, was bei mir nämlich auch so, als ich von dem BMI so erfahren habe als Jugendliche mit, keine Ahnung, 14, 15 oder so, dann habe ich, mein Ziel war es dann nie irgendwie einen BMI zu haben, der im Normbereich liegt, sondern ich wollte eigentlich immer, dass mein BMI im Untergewichtsbereich liegt. Also das war dann so das Ziel, was ich irgendwie hatte, weil nur dann ist man ja total schlank. Also da finde ich, da hat man auch, also man sagt dann immer bei mehrgewichtigen Menschen, naja, die sind ja ungesund und deshalb ist das schlecht, aber bei, bei schlanken Menschen ist es eigentlich das Ziel, gar nicht so gesund zu sein, wie man vielleicht sein könnte, sondern da nimmt man dann quasi in Kauf, dass man ungesund sein könnte, damit man aber besser aussieht. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Doppelmoral, die man da hat.
Das ist total ungesund, ne? Wenn man sich das vorstellt, wie viele Menschen einfach massiv hungern, um irgendeinem Körpertyp zu entsprechen. Jetzt haben wir es auch gerade wieder mit dem Heroin-Chick, ne, der jetzt gerade wieder kommt und die Kardashians lassen sich ihre ganzen Implantate rausnehmen und so. Das ist wirklich brutalst ungesund, hat überhaupt nichts mit Gesundheit oder normalen Körperformen zu tun. Und es wird gefeiert ohne Ende. Und deswegen ist es so, ne, in der Psychologie würde man sagen, Double Bind, also zwei sich widersprechende Aussagen, ja, also das ist so, das ist wirklich geradezu lächerlich, ja, zu denken, dass das irgendetwas mit Gesundheit zu tun hat, dass Menschen sich jetzt mit Schönheitsoperationen total wandeln oder eben, wie gesagt, wirklich sich auf einen bestimmten Körpertyp zuhungern. Und ja, es ist geradezu grotesk.
Schönheitsideale sollen ja gar nicht erreicht werden. Mittlerweile kann man die ja in Anführungszeichen gar nicht mehr erreichen ohne Schönheits-OP.
Aber trotzdem, ne, ist es ja immer, also in unserem Kopf, und das ist ja so ein bisschen das Schwierige, ne, wir haben eben ein Bild von uns, was dadurch geprägt wird, was für Menschen wir sehen in Zeitschriften, Fernsehen und so weiter. Und da orientieren wir uns halt immer an diesem BMI 17, weil wir sehen in der Werbung und überall einfach nur sehr, sehr schlanke Menschen. Wir sehen im Fernsehen in der Regel nur sehr, sehr schlanke Menschen. Da gibt es immer mal eine Ausnahme, die hat dann Größe 42, oh mein Gott. Ja, das ist dann aber auch schon die Dicke des Programms so. Und ansonsten sehen wir halt nur sehr schlanke Menschen und meinen, dass das irgendwie normal ist. Wenn wir mal ins Schwimmbad gehen, irgendwo in ländlichen Gebieten, dann sehen wir auf einmal so, ach nee, Mensch, da gibt's ja auch die anderen und fühlen uns sofort wohler. Das ist verrückt.
Das fängt ja schon im Kinderzimmer an. Also ich habe ja zwei kleine Kinder, die sind jetzt 6 und 9 und im Prinzip sind die Bilderbücher schon so. Also die Bösen, ne, und Kinder, die also da ist das Weltbild ja noch sehr einfach. Ne? Es gibt die Bösen und es gibt die Guten und die Bösen müssen besiegt werden und die Guten müssen gewinnen. Und wenn man mal allein in die wirklich Bilderbücher guckt, also schon in einem Alter, wo noch überhaupt kein Text in den Büchern ist, da sind die Guten, das sind die schlank und blond und weiß, ja, und fit und fleißig und diszipliniert. Und ne, die Bösen sozusagen, die sind dann dick, die sind dann oft irgendwie, ne, haben schwarze Bärte oder so und sehen irgendwie ungepflegt aus. Also man sieht es schon wirklich, das fängt in ganz, ganz, ganz jungem Alter an.
Ich finde, Dudley von Harry Potter ist immer das Beste. Ne? Cousin Dudley ist so die ekelhafteste, genau. Das sind so die fiesesten Figuren und natürlich sind die mehrgewichtig.
Genau, oder bei Ariel, wie heißt die, Ursula, genau, also man sieht es immer und immer wieder und es steht auch wirklich in den Kinderbüchern drin, ja, dass du weniger essen sollst, damit du schlank bist. Und ich habe ein Wimmelbuch beispielsweise mal mit meinen Kindern gehabt, das war so eine ganze Seite, so eine ganze Doppelseite, wo Berge aufgezeichnet waren und alle möglichen Menschen, die eben auf diese Berge geklettert sind. Und in Wimmelbüchern gibt es ja immer so total viel zu sehen. Also das sind bestimmt 20 Leute auf dieser Doppelseite. Von diesen 20 Leuten sind 19 schlank und eine Person war dick. Und die hatte ein Seil um den Bauch, wo vorne zwei Leute gezogen haben und hinten einer geschoben hat. Ich habe gedacht, ich raste aus.
Man weiß aus Studien, dass Kinder schon so mit 3, 4 Jahren ein Gefühl dafür haben, ob ihr Körper okay ist oder nicht.
Und mein Kleiner, der war da vielleicht zwei, drei. Also meine beiden Kinder, die konnten schon relativ früh viel, also hatten schon einen großen Wortschatz relativ früh. Und ich sehe das halt und frage so meinen Kleinen, fällt dir an der Seite was auf? Siehst du was Besonderes? Und dann guckt er so und dann sagt er, guck mal, Mama, die hat ein Seil um den Bauch. Und dann sage ich, warum denn? Ja, weil die so dick ist. Die kommt den Berg nicht hoch. Da sage ich, boah, also da hat aber der, also die Person, die da dieses Buch gemacht hat, die hat da einen Fehler gemacht. Es gibt auch schlanke Leute, die da den Berg nicht hochkommen. Und es gibt dicke Leute, die super gut den Berg hochkommen. Also das finde ich nicht okay, dass es so gemalt ist. Und das sind aber halt Unterhaltungen, die wir im Kinderzimmer führen. Und ich glaube, das ist die absolute Ausnahme, weil früher haben wir diese Unterhaltungen auch noch nicht geführt. Früher, als ich noch in der Diätmentalität drin war, hätte ich das wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, also bewusst wahrgenommen. Aber die Kinder nehmen das wahr. Also das ist wie so eine Art Mini-Gehirnwäsche, die schon in jüngsten Jahren anfängt. Seil um den Bauch. Das war übrigens auch die einzige Person auf den Seiten, die rot im Gesicht war, wo dann noch so Schweißtropfen so comic-mäßig in alle Seiten gespritzt sind. Also ich meine, mehr fettfeindlich geht ja nicht, oder? Das sind
Absolut.
unsere Kinderbücher.
Da würde mich jetzt auch interessieren, so aus deiner Perspektive als Mutter, es ist, du sagst und du sagst deinen Kindern dann, ja, es ist eigentlich falsch, wie das gezeichnet ist und so weiter. Aber natürlich hat das Kind ja auch von, sei es im Kindergarten wahrscheinlich, durch solche Bücher, durch ganz viele andere Medien immer ein anderes Bild, was da vermittelt wird. Kann man da überhaupt dann als Elternteil so gegen ankommen, dass man es irgendwie schafft, dass das Kind dann trotzdem dieses gesunde Körperbild eher entwickelt? Oder ja, ist das eigentlich immer noch sehr, sehr schwierig so in unserer Gesellschaft?
Ich hoffe es sehr, dass ich es schaffe oder dass wir es schaffen können. Ich habe ja auch keine Garantie. Ich kann ja auch nur das machen, wovon ich glaube, dass es richtig ist. Was auf jeden Fall falsch ist, was wir aus Studien wissen, was sehr, sehr kontraproduktiv ist, ist, wenn wir Kinder auf Diäten setzen, wenn wir Kindern das Gefühl geben, dein Körper ist nicht richtig, so wie er ist, wenn wir beispielsweise auch schlecht über den eigenen Körper sprechen. Wenn wir beispielsweise schlecht über andere Körper sprechen, wenn wir Körper kommentieren, wenn man all das schon mal nicht macht, da ist schon wirklich ganz, ganz viel gewonnen. Also wichtig ist, dass das Kind lernt, den eigenen Selbstwert nicht auf dem Aussehen oder auf den eigenen Leistungen aufzubauen und davon abhängig zu machen, sondern den Kindern immer wieder zu vermitteln, du bist wertvoll, einfach nur weil es dich gibt und du musst nicht irgendwie dafür besonders aussehen und du musst auch nichts dafür leisten. Also wirklich diese bedingungslose Liebe. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man vielleicht selber Herausforderungen auch hat. Das kann Petra vielleicht auch noch mal besser erklären. Wenn man selbst auch traumatisiert ist, wenn man selbst in einem mehrgewichtigen Körper auch ist und das dann ja alles schon erlebt hat, wie das ist mit dem Mobbing in der Schule vielleicht, wie das ist mit dem Hass im Sportunterricht. Und man möchte das ja gern dem eigenen Kind ersparen. Und da bringt man eben ganz, ganz oft den Stein erst ins Rollen. Also ich habe keine Klientin oder fast keine Klientin, die nicht von den Eltern auf Diät gesetzt wurde oder der nicht wirklich schon in den allerjüngsten Jahren vermittelt wurde, mit deinem Körper stimmt irgendwas nicht. Und es waren dann aber nicht irgendwie riesig mehrgewichtige Kinder, sondern die hatten halt ein bisschen Babyspeck. Und ich bin mir sehr sicher, wenn man es einfach gelassen hätte, hätte sich das möglicherweise verwachsen, möglicherweise nicht in einer Essstörung geendet und möglicherweise hätten wir alle, ne, also Petra und ich, wir schließen uns da ja ein, auch jetzt sehr, sehr viel weniger Probleme mit unserem Essverhalten oder mit unserem Körper, wenn wir eben nicht schon so früh gehört hätten, mit dir stimmt was nicht, du bist irgendwie nicht richtig.
Und das ist einfach wirklich auch traumatisierend. Also wir nennen das entweder ein Entwicklungstrauma, es kann sich sogar sowas, also man nennt es nicht eine posttraumatische Belastungsstörung, die aus einem Schocktrauma entsteht, aber sowas ist wirklich auch etwas, was eine posttraumatische Belastungsstörung mit sich bringen kann. Also permanente Diskriminierung, permanente Abwertung, permanentes Bodyshaming macht halt was mit uns und unserer Gesundheit. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass gerade bei Frauen die Wahrscheinlichkeit, einen Diabetes zu entwickeln, um 50% steigt, wenn ich traumatisiert bin. Also das ist wirklich, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und zwar nicht nur auf unsere psychische, wie gesagt, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln, dass das so sehr mit Traumata verlinkt ist. Also wie gesagt, bei Frauen, bei Männern, glaube ich, ist es nicht so nachgewiesen. Dann zeigt das ja ganz klar, was das mit unserer Gesundheit macht. Und deswegen ist es noch mal grotesker, dass mehrgewichtigen Menschen andauernd diese Beleidigungen entgegengeschleudert werden, gerade auf Social-Media-Plattformen, wo man dann auch noch so herrlich anonymisiert ist, dass, wie gesagt, jeder, der meint, jemanden beschimpfen zu müssen, der darf sich einfach mal dessen bewusst werden, dass er da wirklich jemandem massiv schadet. Also, dass das so ein bisschen ist, wie ich habe dir ein Bein gestellt und jetzt hast du ein aufgeschlagenes Knie. Das ist nicht okay. Und wenn das halt 15 Mal am Tag passiert, was bei vielen Menschen eben so ist, ja, und wenn wir uns so angucken, ne, wo sich das überall wiederfindet, dann findet sich das ja auch in Beziehungen wieder, ja, also mehrgewichtige Frauen, die meinen, keine Ansprüche stellen zu dürfen, die meinen, ihre eigenen Bedürfnisse keinen Raum zu geben, weil sie sind ja nun schon mehrgewichtig, da müssen sie sich jetzt aber zurücknehmen und so weiter und so weiter, ne? Mehrgewichtige Menschen, die weniger verdienen, die sich irgendwelche Dinge nicht vor, also nicht zutrauen. Also ich weiß, mein Glaubenssatz früher ist gewesen, das geht nicht, weil ich bin ja zu dick. Also das ist immer so ein Standard von mir gewesen. Damit habe ich mich jahrelang klein gehalten. Und das machen halt viele, ne? Also das sind jetzt nur kleine Beispiele, die wir erzählen, die wir selber kennen, die noch viel massiver oft bei unseren Klienten sind.
Also wir haben schon Erfahrungen gehört, das kannst du schier nicht glauben, dass Menschen das passiert, dass Menschen das angetan wird, einfach nur weil sie dick sind.
Ja, das ist wirklich erschreckend. Also gerade wenn man jetzt auch an das, was du bei Social Media zum Beispiel angesprochen hast, wenn Leute sich eigentlich ja für eine gute Sache einsetzen und versuchen irgendwie Mehrgewicht oder so zu entstigmatisieren und dann deshalb immer wieder mehr Hate abkriegen und dadurch natürlich dann, also die versuchen eine wichtige Arbeit zu machen, aber das wird ja erschwert und wird dann kann anderen vielleicht helfen, aber für die Person selbst ist es dann vielleicht wieder ja traumatisierend, belastend. Das ist natürlich dann
Ich würde tatsächlich sagen, dass es für alle auch irgendwo retraumatisierend ist. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, es hat auch irgendwie auf YouTube hat es so eine Funkgeschichte gegeben, wo ein Fitnesstrainer und eine mehrgewichtige Modebloggerin sozusagen im Gespräch waren und wo dieser Fitnesstrainer dieser mehrgewichtigen Person dann wirklich sowas gesagt hat, wie na, ja, wenn du dann stirbst, dann musst du dich nicht wundern, so ungefähr. Also das war, ich habe das gesehen und habe geweint, weil ich gedacht habe, ich hätte dir wirklich gerne körperlich wehgetan, ja. Und es hat auch keiner eingegriffen, sondern es war dann sowas wie, ja, also der Moderator, ja, der saß ja nun im Rollstuhl, ja, der kann ja nichts dafür, aber die mehrgewichtige Person, die da saß, ja, die war halt einfach nur zu scheiße. Und da geht mir das Messer an der Tasche auf, weil es einfach nicht so ist. Wir suchen uns unseren Körpertyp nicht aus. Ja, und wenn wir mehrgewichtig sind, dann sind wir nicht mehrgewichtig, weil wir so viel Bock darauf haben, weil es so geil ist, diskriminiert zu werden, sondern weil uns oft irgendetwas im Leben passiert ist, wir oft irgendwie auch früh da, wie gesagt, in dieser Art, um diese Körpergeschichten einfach traumatisiert wurden. Ich kenne niemanden, der freiwillig oder selbst ausgesucht mehrgewichtig ist. Ich kenne dafür eine Menge Menschen, die sogar Magen-OPs hatten, die also wirklich unter unfassbaren Schmerzen, die unfassbare Risiken auf sich genommen haben, um endlich dem, ja, dem Bild der Gesellschaft entsprechen zu können und unter diesen ganzen Prozeduren ganz, ganz schlimm krank geworden sind. Also noch viel kranker, als sie vorher waren, wenn sie überhaupt krank waren. Ich kenne nämlich auch eine ganze Menge gesunder Menschen, die sich haben operieren lassen und danach richtig krank waren. Es ist wirklich ein perverses Thema und ich finde es auch unfassbar fahrlässig, dass wir da auch von medizinischer Seite einfach so wenig drauf gucken.
Ja, es fühlt sich so an, als wäre jede Nebenwirkung, also jede Nebenwirkung gerechtfertigt, wenn die Menschen dann nur schlank dabei rauskommen.
Genau.
Und das ist einfach traurig. Und dann
Egal,
wird
ob du
ja.
danach eine Art Chemotherapie machen musst, weil dein ganzes Immunsystem kaputt ist, egal, ob du danach keine Nährstoffe mehr vernünftig aufnehmen kannst, weil so ein Magen einfach mal eine Funktion hat, ja, Hauptsache du bist danach dünner, ja, dann ist ja alles richtig gewesen, dann können sich alle auf die Schulter klopfen. Und wie gesagt, Menschen sind danach oft nicht gesünder, sondern sehr, sehr viel kranker. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt jemandem sagen, du darfst das tun oder nicht. Also, ne, jeder ist auch für sich selbst verantwortlich. Wir wünschen uns nur, dass da sehr viel mehr Aufklärung geleistet wird.
Auf jeden Fall. Also dieses Video habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, dass es in solchen Diskussionen dann eigentlich immer irgendwie dieses so, naja, du verherrlichst jetzt gerade Mehrgewicht oder was auch immer ist. Und die Person will ja auf was ganz anderes hinaus, aber es wird ihr dann gar nicht die Chance gelassen, das überhaupt zu sagen, weil ja alles, was man in eine andere Richtung sagt, dann irgendwie gleich als schlecht wahrgenommen wird. Was ich noch ansprechen wollte, hättet auch, das ist ja auch ein wichtiger Begriff in eurem Buch, und zwar die Diätmentalität. Ich glaube, Antoni, du hattest es auch gerade schon mal angesprochen. Da würde mich noch interessieren, oder ich weiß es vielleicht schon, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum ist das so schädlich?
Diätmentalität ist eigentlich alles, was darauf abzielt, uns beizubringen, dass schlanke Körper mehr wert sind als mehrgewichtige Körper. Also ob das jetzt eine Modeindustrie ist, die nur bis zu Größe 42 schneidert oder ob das diese permanent nur schlanken Menschen, die wir sehen in der Werbung, in den Medien allgemein, im Fernsehen und so weiter. Jedes fettreduzierte Produkt, also immer, egal was wir sehen, egal welche Informationen wir bekommen, ob jetzt, wie gesagt, aus der Werbung, dass wir kleinen Kindern schon in den Bauch kneifen und sagen, oh, du musst aber später mal aufpassen. Also alles, was darauf abzielt, dass schlank besser ist als mehrgewichtig oder schlank besser ist als dick, um es mal ganz platt zu sagen, entspricht sozusagen der Diätmentalität. Also es ist sowas wie eine Kultur, eine Mentalität, ein Mindset, was davon überzeugt ist, dass schlanke Menschen die besseren Menschen sind, dass sie erfolgreicher sind, dass sie es eher verdient haben, erfolgreich zu sein, dass sie sich besser durchsetzen können, dass sie positivere Eigenschaften haben, dass sie einfach die besseren sind, dass sie einfach die wertvolleren sind, ja. Und die mehrgewichtigen Menschen oder auch, also das, dieses mehrgewichtig, ne, oder wir schreiben in unserem Buch das Wort Dickfett, ja, weil das war einfach auch, ne, für den einen bist du dick, für den anderen bist du schon fett. Also es ist auch so ein fließender Verlauf. Was heißt überhaupt dick? Ja, also es ist ja auch nicht so, dass wir jemanden haben und irgendwie öffentlich auf die Waage stellen und sagen, bist du jetzt dick, bist du jetzt fett? Wie hoch ist denn dein BMI? Das machen wir Gott sei Dank noch nicht. Ja, sondern es ist ja Blickdiagnostik. Ja, so machen wir das auch bei Kindern. Wenn wir Kinder auf Diät setzen, dann nicht, weil irgendwo eine Analyse passiert ist, sondern weil Eltern vielleicht gerade selber eine Diät gemacht haben, jetzt ein total verzerrtes Body-Image haben und dann denken so, ja, also die Kinder müssen jetzt auch mal auf Diät gesetzt werden. Also das ist ein sehr diffuses Vorgehen, was wir da haben. Und das alles ist Diätmentalität, ne? Diese Idee von, der Mensch wird besser, wenn er schlank ist, ist echt pervers.
Genau, viele meinen ja, dass Diätmentalität bedeutet, einfach nur auf Diät zu sein. Und ja, das gehört sozusagen dazu, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil, auf Diät zu sein. Es ist wirklich so dieser Glaube, schlank sein ist besser und diese, also klar, es sind im Prinzip alle Glaubenssätze, die dann darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie schlank mit erfolgreich und diszipliniert und gesund und schön und wertvoll gleichsetzen. Also Diätmentalität ist sehr, sehr viel mehr als nur auf Diät zu sein. Und das sind sich viele eben nicht bewusst. Und das prägt
sowas
uns.
Wie, ich war schon joggen, ich habe mir das Eis verdient. Ja, das ist so, ne, Kalorien irgendwie im Blick zu behalten, Zucker im Blick zu behalten. Also auch jegliches von auf Zucker zu verzichten, auf Industriezucker zu verzichten, diese ganzen Fasten, Detox. Also alles, was wir da so an vermeintlichen Gesundheitsgeschichten haben, entspricht der Diätmentalität.
Alles, was uns antreibt, um bloß nicht dick zu sein.
Wo ihr jetzt auch schon bei dem Thema, das war nämlich auch noch was, was ich noch ansprechen wollte, wo ihr bei dem Thema jetzt zum Beispiel Zucker vermeiden, Fett vermeiden, solche Sachen sind, die man vielleicht sagt, ja, ich mache das auch aus Gesundheitsgründen und so. Und gleichzeitig sagt ihr, es ist aber eigentlich besser, intuitiv zu essen. Das ist ja ein wichtiges Thema auch im Buch. Da ist das, was ich mich frage, weil oft hat man, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt diese Unterscheidung zwischen gesunde und ungesunde Lebensmittel machen. Gleichzeitig ist es ja aber oft so, dass man, wenn man, ich weiß nicht, in einer stressigen Phase im Leben ist, dann greift man mehr zu Lebensmitteln, die jetzt eher so als ungesund klassifiziert sind, weil es halt Fertiggerichte sind oder so und es muss schnell gehen irgendwie. Wie schafft man es da, dieses intuitive Essen umzusetzen, dass es schon eher in die gesündere Richtung geht, aber man sich gleichzeitig nicht so restriktiv irgendwie ja, was vorschreibt und dann wieder in dieses Diätschema fällt. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Abwägen.
Genau,
Kannst du ruhig antworten? Also nicht.
also wir sagen sehr ungern gesund und ungesund, weil da eben gleich eine Moralisierung immer mitschwingt. Wenn ich mich gesund ernähre, das ist etwas, was unsere Gesellschaft sozusagen lobt und feiert, dann bin ich gesund, dann bin ich gut. Und wenn ich mich ungesund ernähre, dann bin ich schlecht und dann schade ich eben wieder unserer Gesellschaft. Deshalb machen wir nicht gerne diese Einteilung in gesund und ungesund. Es gibt definitiv Lebensmittel, die sind sehr nährstoffreich. Es gibt definitiv Lebensmittel, die sind beispielsweise sehr energiereich. Und das ist immer so meine Unterscheidung, ne? Wenn es in stressigen Zeiten schnell gehen muss und vielleicht halt auch, ne, der Stress ein bisschen gedämpft werden soll, da greift man dann halt eher zu diesen energiereichen Lebensmitteln, weil das soll ja auch so sein. Also Essen soll ja was Lustvolles, was Genussvolles sein. Es soll ja mit Emotionen verbunden sein, weil das sichert ja unser Überleben. Wir müssen ja nur mal dran denken, wenn ein Baby auf die Welt kommt, die erste liebevolle, fürsorgliche Erfahrung, die ein Baby machen sollte oder hoffentlich auch die meisten Babys machen, ist mit Nahrungsaufnahme verbunden. Du legst dein Kind an oder du gibst ihm das Fläschchen und füttern dauert ja in den ersten Wochen Stunden am Tag. Und da kommt dann eben ganz, ganz viel auch diese Geborgenheit und diese Fürsorge und diese Liebe und diese Wärme mit. Also wir müssen sozusagen Essen mit Emotionen verbinden. Und dann natürlich auch der Dopaminkick, den wir dann teilweise haben oder der, na, das, wenn wir Lebensmittel haben, die dann eben da einfach auch uns einen Kick geben oder vielleicht auch ja sowas wie schöne Kindheitserinnerungen oder vielleicht Lebensmittel, die schon immer Geborgenheit waren oder einfach auch diese Energie, die wir brauchen. Also gerade in Prüfungsphasen, das Gehirn braucht so viel Energie, 25% unseres Energiebedarfs gehen für dieses kleine Organ da oben im Kopf drauf. Es ist eigentlich nur logisch, dass wir zu diesen Lebensmitteln greifen. Und trotzdem würde ich das nicht in gesund und ungesund einteilen wollen, weil eben da wieder diese Moralisierung draus resultiert. Und bei der intuitiven Ernährung ist es so, dass du wirklich sehr intensiv erstmal daran arbeiten musst, die Ernährungsregeln abzulegen, weil solange du Ernährungsregeln hast, kannst du überhaupt nicht frei entscheiden, was du möchtest. Ne? Wenn ich ein Kind beispielsweise in einen Raum voller Spielzeug setze und sage, du darfst mit allem spielen, außer mit dieser einen Puppe da, wird es wahrscheinlich genau mit dieser einen Puppe da spielen wollen. Ne? So funktionieren wir. Und so ist es mit dem Essen auch. Na, du darfst alles essen, was in Anführungszeichen gesund ist. Ja, was möchtest du haben? Das, was in Anführungszeichen ungesund ist. Und das ist am Anfang erstmal eine sehr, sehr intensive Arbeit. Die wird auch Honeymoon-Phase genannt, ja, wo du sehr viel Nachholbedarf hast, wo du in den Augen der Gesellschaft oder in deinen eigenen Augen vielleicht auch sehr in Anführungszeichen ungesund ist. Und dann kann sich aber sozusagen alles langsam beruhigen. Und wir wissen, dass intuitive EsserInnen eher zu Lebensmitteln greifen, die beispielsweise Energie geben, die sehr nährstoffreich sind, die gut für uns selbst sind. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, das heißt Body Food Congruence, also dass wir sozusagen nach den Lebensmitteln verlangen, die der Körper braucht, die der Körper benötigt und dass wir das essen, was gut für uns ist. Und das Problem ist aber, viele, die sozusagen mit der intuitiven Ernährung anfangen, die sind erstmal in dieser Honeymoon-Phase und es ist ganz, ganz schwierig, das auszuhalten, weil das ja gegen alle Überzeugungen, gegen alle ja, Diätglaubenssätze, gegen die Diätmentalität geht vielleicht, das jetzt alles zu essen. Und da gibt es eben nur einen Weg und der geht da mittendurch. Und bei mir ist es beispielsweise so, dass dieses Verlangen nach Zucker total nachgelassen hat. Also früher habe ich sozusagen alle Süßigkeiten versteckt und ich esse sehr gerne Zucker und ich nasche auch sehr gerne. Aber ich habe jetzt beispielsweise hier neben mir noch so ein Stück Lebkuchenhaus, kann man zeigen, liegen. Das liegt da jetzt irgendwie seit 4 Tagen. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, weil ich es ja haben kann, weil ich es ja haben darf. Und wenn ich Bock drauf habe, dann esse ich es. Und dann muss ich auch nicht mehr diese letzten Abendmahl-Rituale Szenarien sozusagen ausleben, weil ich darf es ja immer haben. Und Zucker
können wir uns
ist
manchmal
nicht
gar nicht
ungesund.
vorstellen,
Ja.
wie wenig sexy nachher Sachen sind. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass ich früher für bestimmte Süßigkeiten immer gesagt, ich kann nicht ein Toffifee, ich kann eine Packung Toffifee. Ja, also ich habe selber wirklich auch dieses Gefühl von, ich muss es ganz aufessen, total gehabt. Ja, oder Anthony hat mal irgendwann ein Instagram-Reel gedreht mit, wie die hat Clips für Chips-Tüten. Ja, und da wurden immer so Witze gemacht, so nach dem Motto, was soll das, ne? Was stimmt mit der nicht, dass die Chips-Tüten wieder zumachen kann? Denn das Verrückte ist wirklich, dass wenn man sich, ja, wenn man so mutig ist und den Weg geht und wirklich zum intuitiven Essen kommt, dann hat man irgendwann bescheuerte Clips für Chips-Tüten und die Schokolade liegt da irgendwann und man denkt, oh, kann's auch mal wieder wegräumen, weil, und das ist wirklich eine absolut, also eine neue Erfahrung für viele Menschen, ne? Also das ist so dieses, wenn das immer das Verbotene war, wenn das immer irgendwie super sexy für mich war, wenn das immer sowas wie die Sau rauslassen war, dass ich irgendwie mir dann Süßigkeiten bis zum Anschlag reingeknallt habe und irgendwann sitze ich da und denke, nee, das ist es auch nicht, was ich will. Oh nee, mal gucken, so, nee, ich esse doch lieber eine Banane, so ungefähr. Ja, dann steht man manchmal neben sich und denkt, okay, das ist jetzt weird, ja. Also das ist jetzt wirklich neu, so. Und das ist aber ganz toll, ne? Weil man wirklich merkt, man muss diese Kategorisierung nicht mehr machen. Wenn man wirklich alles darf, dann muss man sich halt auch nicht mehr irgendwie zusammenreißen, sondern dann wird das ganz natürlich und der Körper kann tatsächlich andere Signale geben, ja. Das ist so, als Kinder haben wir vielleicht dieses, ich hätte noch gerne ein Gummibärchen und uns ist irgendwie verbal auf die Hand geschlagen worden, nach dem Motto, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, und wenn wir das mit uns auch nicht mehr machen, sondern wenn wir uns wirklich frei von der Leine lassen, dann merken wir irgendwann, dass unsere Körpersignale einfach sehr viel stärker werden, dass wir ein sehr viel besseres Gefühl wieder zum Körper bekommen, dass wir sehr viel besser in uns selbst wieder connecten können. Und das ist ein ganz schöner Prozess. Wie gesagt, man muss so ein bisschen durch diese Honeymoon-Phase, wo man sich manchmal ein bisschen erschreckt und denkt so, jetzt hatte ich schon 3 Magnum-Mandel heute. Jetzt mal gucken, ob es noch ein 4. gibt. Das am Anfang, ja, ist ein bisschen scary. Aber das sind ein paar Tage und dann ist es gut. Und dann merkt man auch so, oh nee, nicht jetzt schon wieder.
Also bei mir waren es mit den Chips beispielsweise eher ein paar Wochen. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie sehr du in der Diätmentalität warst, wie restriktiv und wie lange du auch Diät gehalten hast. Also bei mir waren das wirklich ein paar Wochen, wo mein Körper jeden Abend, als ich gerade ins Bett gehen wollte, wirklich Chips wollte. Wirklich so dieses, jetzt gucken wir mal, wie ernst sie es meint. Jetzt zwingen wir sie mal in die Knie. Und ich habe teilweise wirklich mit Tränen in den Augen da diese Chips gegessen, weil ich einfach gewusst habe, ich muss das jetzt machen, damit es aufhört, damit mein Körper wieder Vertrauen zu mir findet und Vertrauen fassen kann. Und es war furchtbar. Ich fand es furchtbar. Und ich dachte, das hört nie auf. Und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen. Also wir haben mehrere Chips-Tüten im Haus, alle möglichen Sorten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Chips gegessen habe, weil, keine Ahnung, ich hatte halt jetzt irgendwie die letzten Tage, vielleicht Wochen, keine Lust drauf. Wir haben Probleme, unsere Weihnachtsplätzchen, die selbstgebackenen, jetzt aufzuessen. Wenn mir das jemand vor 5 oder 10 Jahren gesagt hätte, ich hätte gemeint, aber du hast doch einen Vogel. Nie im Leben. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und die meisten Kinder, also beispielsweise meine Kinder auch, sind intuitive Esser. Und ja, die essen auch viele Süßigkeiten. Und dann wollen die einen Brokkoli oder dann wollen die eine Gurke oder dann essen die, keine Ahnung, nur Gemüse zu Abend, weil es einfach am Tag schon viel war. Und das ist auch teilweise schwer auszuhalten, ne? Wenn man so sein Kind sieht, wie sich da 5 Kilo Nutella aufs Brötchen schmiert oder so. Und dann denke ich mir immer, nein, mein Kind muss auch lernen, ne, sich selbst zu regulieren irgendwo. Also, dass es eben einfach auch merkt, wann es jetzt genug ist, wann es dann im Körper nicht mehr gut tut. Und wenn ich ja halt immer rein quatsche, dann ist es ja sozusagen wieder was Verbotenes, wieder was Interessantes und dann funktioniert es halt nicht. Und da den Kindern auch wirklich mitzugeben, du darfst Vertrauen haben und ich versuche ihnen halt beizubringen, dass sie langsam essen, dass sie mit Genuss essen und ja, viele Sachen muss ich mir auch tatsächlich verkneifen, ne? Weil ich einfach merke, okay, da kommt jetzt noch Diätmentalität hoch. aber das ist jetzt hier nicht angebracht. Und dann packe ich die sozusagen wieder weg. Also es ist auch definitiv nicht leicht, aber es ist es wert.
Okay, ich finde, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ich wollte sagen, dass mit dem, ja, gesund und ungesund, ich habe selber in dem Moment gemerkt, nee, das ist ja eigentlich falsch, davon zu sprechen, aber ich wusste in dem Moment irgendwie nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, weil, ja, man hat halt diese Diätmentalität noch so bei sich drin, würde ich sagen. Aber, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr beide hier wart. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen so gut durchgekommen und ihr habt auf jeden Fall auch noch sehr viel mehr gesagt, wo ich noch gar nicht so dran gedacht hatte. Deshalb, ja, fand ich es auf jeden Fall sehr spannend. Und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr uns zum Abschied noch mitgeben wollt?
Macht keine Diät, Kinder.
Ja, ich glaube, jetzt im Januar gerade wichtig nochmal zu sagen, ist ja gerade so die Hochphase irgendwie da.
Mhm. Ja. Ja, ich sehe das gerade, ich kriege das auch von allen Seiten gerade so zugeschickt und ich sehe es ja auch, ne, es ist jetzt gerade wieder so dieser Selbstoptimierungsmonat des Jahres, wo irgendwelche Saftkuren boomen und Detox und schlag mich tot, Diät-Challenges. Und ich denke mir halt ganz oft, warum müssen wir so dringend die beste Version unserer selbst sein? Warum können wir nicht mal damit anfangen, wir selbst zu sein, unser authentisches Selbst. Und das ist beispielsweise auch was, was Studien zeigen. Das kriegen wir ja oft so, ich sage jetzt mal, ans Bein gepinkelt. Ja, wenn wir jetzt den Leuten intuitive Ernährung beibringen und die dabei unterstützen, den Körper zu lieben oder den Körper zu respektieren, egal wie der aussieht, dann kann das ja nur sozusagen im Desaster enden. Und Studien zeigen eben, dass Körperakzeptanz und ein hoher Selbstwert wie so ein innerer Antreiber, wie so eine innere Motivation für gesunde Verhaltensweisen, für einen gesunden Lebensstil sind. Und deshalb fände ich es schön, wenn wir mal anfangen würden, wir selbst zu sein. Und von dort kann man dann anfangen, Dinge ins Leben reinzuholen, die das Leben vielleicht noch mehr bereichern. Und wir könnten eben weggehen von diesem, aber du musst und du sollst und vielleicht mal viel mehr dürfen und mit viel mehr Verständnis mal in die Welt gucken und mit Mut und so einem offenen Blick auf die Dinge. Das ist was ich mir wünschen würde.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig, sehr schön und vielleicht als ein besserer Neujahrsvorsatz in Anführungszeichen als einfach nur abnehmen, mehr Sport machen, wie auch immer man sich das so vorgenommen hat. Ja, ich glaube, die Zeit wird auch ein bisschen knapp schon. Deshalb bedanke ich mich jetzt wirklich, dass ihr heute hier wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast@desired.de oder guckt auch bei den beiden auf Instagram, auf der Website, wie auch immer, vorbei. Da werden wir alles in den Shownotes unten nochmal verlinken.